Auch in Anlass daran, was Rainer uns letzte Woche erzählt hat, oder worüber er gesprochen hat, über die Vollmacht Gottes oder die Macht Gottes zu reden heute Vormittag. Und die Vollmacht, die sein Sohn Jesus Christus innehatte. Geschrieben in Matthäus 28, kurz vor der Himmelfahrt Jesu, wo er zu seinen Jüngern gesagt hat, wir kennen das als Missionsbefehl, Matthäus 28, 18, hier sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Macht, Matthew 28, 18. Mir ist gegeben alle Macht und alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Apostel Paulus greift das Ganze auf, noch einmal im Epheserbrief. Hier schreibt er auch an die Epheser, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt, zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. Also hier wird nur von Macht gesprochen und von Kraft und von Stärke und von Herrlichkeit. Da kommt nichts Kleines, nichts Schwaches, sondern nur Kraft, Power und vollkommene Macht Jesu ins Spiel, die er von seinem Vater erhalten hat. Er hat ihm alles gegeben. Paulus schreibt auch, dass wir erleuchtete Augen des Herzens haben, dass wir das sehen sollen, dass wir erkennen sollen, welche Macht Gott hat, welche Kraft Jesus hat. Und ich wollte jetzt in einigen Beispielen Jesus zugucken, einmal zuschauen, wie er seine Macht ausgespielt hat, wie er mit dem Kartenblatt in der Hand die Trumpfkarten auf den Tisch gelegt hat und immer die höchsten. Ja, nicht so musste spielen und kleinen Trumpf rein und vielleicht verzocken sich die anderen, sondern er hat gleich mal die höchsten Trumpfkarten hingelegt. Er hat gleich mal gezeigt, wer hier der Chef ist, wer hier was zu sagen hat. Bei dem ersten Beispiel, das ich nenne, war er es nicht selber, sondern er hat sich eigentlich gewunden. Er hat gesagt, nee, Frau, sei still, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es gab nämlich jemanden, der schon wusste um seine Kraft und seine Macht. Aber er hat noch nichts getan. Es gab eine Hochzeitsfeier in Kana und die Mutter von Jesus war eingeladen. Und auch Jesus und seine Jünger waren da eingeladen. Wahrscheinlich große Verwandtschaft, alles kommt. Und in Galiläa war es ja so üblich, dass eine Hochzeitsfeier nicht nur an einem Samstag stattfand, sondern eine ganze Woche lang gefeiert wurde. Und es gab ein dramatisches Ereignis, der Wein ging aus. Und seine Mutter, wir können das kurz nachlesen in Johannes Kapitel 2, John Chapter 2, Verses 1 to 5. John Chapter 2, Verses 1 to 5. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Wir wissen alle, die Mutter hat nicht gemeint, geh zum nächsten Weinhändler und hol ein paar Fässer mit deinen Jüngern, die können das tragen, sondern Jesu Mutter wusste, was ihr Sohn kann, wozu er in der Lage ist. Aber Jesus geht sie da ziemlich schroff an und sagt zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber Maria, typisch Frau, lässt nicht los, ja, sie lässt nicht locker. Sie sagt zu den Dienern, macht das, was er sagt. Jesus hat eben Nein gesagt, aber bei einer Frau kommt das doch als Ja an und sagt zu den Dienern, macht, was er euch sagt. Und die Diener kommen zu Jesus wahrscheinlich, stelle ich mir vor, was sollen wir jetzt tun? Ja, und da waren 6 steinerne Krüge, die waren ja schon zu hoch, da sind einige Liter rein, ich glaube über 100 Liter reingegangen. Und Jesus sagt zu den Dienern, füllt diese 6 Steinkrüge mit Wasser voll. Und dann kam der Speisemeister, derjenige, der etwas versteht davon, ob es ein guter Wein, ein durchschnittlicher, ein schlechter Wein ist. Und alles, was sich der Bräutigam dann noch anhören muss, ist eine Kritik des Speisemeisters. Weil der sagt, der beste Wein kommt zu Beginn. Wenn die Hochzeitsgäste betrunken sind, dann gibt man den schlechten raus. Aber du machst alles verkehrt, machst alles umgekehrt. Du gibst den besten Wein zum Schluss raus. Das war ein Gebet von Jesus. Und er hat über 600 Liter Wasser in Wein verwandelt. Die Power, die Macht von Gott, von Gottes Sohn, hier auf Erden. In Johannes Kapitel 5, ein Stück weiter, John Chapter 5, gibt es einen Mann, der 38 Jahre lang krank lag. Es gab in Bethesda einen Deich. Hier wird es so beschrieben, dass ab und zu mal ein Engel vom Himmel herabkam und wenn sich das Wasser bewegt, und dann bewegte sich das Wasser und der Erste, der reinstieg in das Wasser, wurde geheilt. An welcher Krankheit er auch immer litt. Das ist ein Wunder von Gott, dass er den Juden zur Verfügung gestellt hat. Und dieser Mann lag 38 Jahre lang krank an den Beinen. Das heißt, er konnte sich nicht schnell genug bewegen zum Wasser hin, wenn es dann soweit wäre. Er hatte niemanden, der ihn hintrug. Und das alles hat er Jesus geschildert. Und jetzt steige ich ein in Vers 6. Als Jesus ihn da liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich und so weiter, das habe ich schon erzählt. Vers 8, Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Keine Krücken, kein irgendwas, schön langsam bildeten sich seine Beine wieder zurück und er musste noch 3 Tage warten und sonst irgendetwas. Augenblicklich, Jesus sprach und es passierte. Jesus sagte und es geschah. Diese Macht hat Jesus. Militär, also Männer, die beim Militär sind, oder Frauen, ist ja mittlerweile auch in Deutschland üblich. Tyler, der Sohn von Silvi, ist ja jetzt beim Militär. Die verstehen sehr gut, was Hierarchie ist. Ja? Beim Militär ist es so, dass Befehle müssen schnell von oben, vom General bis zum Soldaten nach unten durchgehen. Das muss zügig gehen. Da kann man nicht hinterfragen. Ja? Da kann man Befehlen nicht sagen, ist das jetzt gut oder richtig? Ich glaube, dann ist man am falschen Platz. Beim Militär, in Kriegshandlungen oder wenn schnell gehandelt werden muss, muss ein Befehl ganz schnell von oben nach unten durchgehen. Und Jesus begegnet so einem Hauptmann, einem Zenturion, einem Mann des Militärs und der hatte einen Knecht. Und dieser Knecht war krank. Ich lese die Geschichte kurz vor. Matthew chapter 8, verse 5-8 and 13. Matthäus 8, Verse 5 bis 8 und 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Im Folgenden lobt dann Jesus diesen Glauben des Hauptmannes, dass er genau das bei den Israeliten nicht gesehen hat. Der Hauptmann wusste, hier ist ein Oberbefehlshaber über alle Gewalten, die es gibt, die sichtbaren und eben die unsichtbaren. Der Hauptmann hatte diesen Glauben, er hat gesagt, du brauchst nur ein Wort zu sagen und es geschieht, ob du anwesend bist oder nicht, ob du an dem Ort gerade da bist oder den Menschen berührst oder nicht, du hast die Macht. Der Hauptmann hat den Glauben und Jesus lobt diesen Glauben des Hauptmannes, dass er Jesus glaubt. Und der Knecht, Vers 13, Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Also in diesem Augenblick wurde der Knecht wieder gesund. Also Jesus kann heilen, auch auf Distanz. Er weiß, wo das Problem liegt, er weiß, was Sache ist, er kann eingreifen in die Situation, braucht den Glauben des anderen. Hier hat für den Knecht sein eigener Herr geglaubt und der Knecht wurde gesund. Auch in Matthäus 8 waren die Jünger unterwegs mit Jesus auf dem See, See Genezareth oder das Galiläische Meer. Es kam ein gewaltiger Sturm auf. Jesus schlief hinten auf einem Kissen und das Boot lief voll. Lesen wir an anderen Stellen, nicht hier in Matthäus, aber in Markus 4 oder in Lukas 8. Und die hatten Todesängste. Und man weiß, dass es ist das gibt da Winde, dass das so stark aufkommen kann, dass eben auf so einem großen See es durchaus sein kann, dass ein Boot sinkt und dass die umkommen. Und gerade mit der Technik von vor 2000 Jahren kann sowas recht schnell gehen. Und sie gingen hin zu Jesus und sprachen zu ihm, fürchtest du dich nicht, wir kommen hier um. Und da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Er stand auf, bedrohte den Wind und das Meer. Und es wurde ganz still. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, das im Wind und Meer gehorchen? Also Jesu Gewalt über die Naturmächte. Er kann sagen zu dem Wind oder zu dem Meer, sei ruhig und in dem Augenblick ist es ruhig. Es dauerte nicht einige Zeit, es brauchte nicht noch eine Stunde, der Wind flachte langsam ab oder sondern irgendetwas, sondern es passierte in diesem Augenblick. Ein letztes Beispiel über Jesu Gewalt über die Natur, die er hat, wird erkennbar im Kapitel 21. Chapter 21, Matthew chapter 21, 18 to 22. Als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hin und fand nichts dran als Blätter und sprach zu ihm, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr's empfangen. Also Jesus wollte an dem Feigenbaum ein Exempel statuieren. Wenn ich sage, verdorr, dann verdorrt er. Und er wollte den Jüngern zeigen, dass sie in der Lage sind, solche Dinge auch zu tun, wenn sie den Vater im Himmel bitten. Er sollte den Glauben der Jünger stärken. Jesus hatte nichts gegen die Bäume und ich denke, es gab Tausende oder Millionen von Feigenbäumen. Aber so wichtig war es, den Glauben zu stärken, mit wem sie es hier zu tun haben. Wieder und wieder hat Jesus seine Macht erwiesen. Er hat Lazarus von den Toten auferweckt. Lazarus lag 4 Tage lang tot. Ja, er hat es erfahren und hat bewusst gewartet. Er hat bewusst abgewartet. Er hat das Ganze inszeniert. Mehr und mehr, dass mehr und mehr Menschen da eingeweiht waren. Er ist nicht losgerannt, hektisch, als er erfahren hat von seinem Tod, um ihn dann aufzuerwecken, sondern er wusste um seine Macht. Er wusste, dass Gott, sein Vater im Himmel, das gegeben hat, dass er Lazarus auch nach 4 Tagen noch vom Tod auferwecken kann. Es ging ihm immer darum, dass die Menschen in seinem Umkreis sehen, welche Macht er hat, welche Kraft er hat, mit wem sie es zu tun haben, dass hier wirklich Gott in Person anwesend ist. Das war ihm das Allerwichtigste in der ganzen Zeit, in diesen 3, 3,5 Jahren, in denen er gewirkt hat, in denen er den Jüngern Dinge beigebracht hat, die alle aufgeschrieben sind für uns. Und er will auch unseren Glauben stärken. Er will auch, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Jetzt geht es aber einen Schritt weiter. Jetzt haben wir Jesu Macht gesehen. Nicht einen Schritt weiter, sondern eigentlich einen Schritt zurück, den ich machen wollte. Und zwar in die Apostelgeschichte, Kapitel 17. Hier wollte ich einen Blick werfen, Acts 17, 24-28. Und das ist die Geschichte des Apostel Paulus, der in Athen ankommt, um den Menschen dort das Evangelium zu predigen. Und er ging da auf diesen Areopag, um dort den Menschen zu verkündigen, wer Jesus ist. Was aber bei ihm war, ist, dass sein Geist in ihn ergrimmte, so steht es geschrieben in der Luther-Übersetzung. Also er wurde richtig zornig auf die Athener, weil die für alles und für jeden einen Gott hatten. Und dann haben sie noch ein Bild hingestellt, zur Ehre eines unbekannten Gottes. Sie waren nicht ganz sicher, ob sie auch wirklich an jeden Gott gedacht haben, ja, dem zur Ehre, dem Gott dieses, dem Gott des Meeres, dem Gott und so weiter. Und dann dachten sie, vielleicht haben wir irgendeinen vergessen, dem zur Ehre stellen wir jetzt dieses Bild auf, um ihn, diesen unbekannten Gott, zu ehren. Und das greift Paulus auf. Er sagt, dem unbekannten Gott, nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, also jetzt ab Vers 24, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jedem unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Wir können da zurückgehen zu 1. Mose, Kapitel 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster in der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott sprach und es passierte. Gott sagte und es geschah. Das ist Gottes Macht. Glauben wir das? Glauben wir das, dass Gott die Dinge so umgesetzt hat? Das will man ja immer wieder in Abrede stellen. Deswegen Evolutionstheorie. Deswegen, das sind nervöse Aktionismus. Unter anderem Darwin oder andere, die das vorher schon, Jahrhunderte, Jahrtausende vorher schon, immer wieder in Abrede stellen wollten, dass hier ein Schöpfergott hinter allem steht. Es ist viel leichter zu sagen, es ist durch Zufall passiert. Das Leben ist ein Zufall. Wie wir leben, ist Zufall. Und wenn wir gehen, dann war's das. Ja? Es ist viel schwerer, die Vorstellung zu haben, es gibt einen Gott, der dahinter steht. Es gibt einen Gott, der alles gemacht hat. Und es gibt einen Gott, dem ich verantwortlich bin für mein Leben. Denn hier in 1. Mose steht auch geschrieben, dass Gott den Menschen schuf und ihn zum Herrn über seine Schöpfung gemacht hat. Das heißt, der Mensch ist verantwortlich nicht nur für sein eigenes Leben, sondern verantwortlich für die Schöpfung, für Gottes Schöpfung. Wir sind dafür verantwortlich, wie wir mit seiner Schöpfung umgehen. Wir sind verantwortlich fürs Leben. Und das wird gerne in Abrede gestellt, dass wir Gott gegenüber verantwortlich sind, dass wir Menschen vor Gott Verantwortung haben. In Hebräer 11,3 wird es ja auch noch einmal klar gemacht, dass Gott der Schöpfer ist. Durch den Glauben erkennen wir, dass Gott die Welt oder dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Gott sprach und es wurde. Gott sagte und es wurde. Und am Ende hat er gesagt, es ist sehr gut. Und man sieht in die Schöpfung und man kann nur sagen, es ist sehr gut. Die Psalmen sind voll davon, indem sie den Schöpfer loben. Dass die Sonne ein paar Kilometer weiter näher an der Erde wäre, wir verbrennen. Ein paar Kilometer weiter weg und wir erfrieren. Dass die Dinge so sind, wie sie sind. Auf den Sommer folgt der Herbst, auf den Herbst der Winter, dann kommt der Frühling und es beginnt wieder alles von Neuem. Die Pflanzen blühen, wunderschöne Blumen, Wiesenfelder, alles blüht und dann geht's wieder runter und es entsteht wieder Neues. Es ist unglaublich, Gottes Schöpfung zu sehen. Und das macht auch Römer 1. Apostel Paulus macht es in Römer 1 ganz klar. Er sagt hier ab Vers 21 oder ab Vers 20 sogar noch, 19 sogar schon, hier fängt er an, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Also man kann Gott erkennen, wenn man in die Schöpfung schaut. Man kann auch Gott erkennen, wenn man den Menschen sieht. Wie perfekt der Mensch funktioniert. Allein das Auge ist die absolute Brillanz, dass alles so ist, wie es ist, dass man das sehen kann. Das Herz, das menschliche Herz, wie das funktioniert, wie das aufgebaut ist. Es ist unglaublich, welche Regenerationsfähigkeiten unser Körper hat. Es ist unglaublich. Und alle, die sich damit auseinandersetzen, atheistische Wissenschaftler, die tiefer gehen, die weiter gehen, das ist der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft macht ungläubig, sagen ja viele. Ich weiß nicht, von wem das Zitat ist. Aber wenn du weitergehst, dann erkennst du einen Schöpfergott. Einstein war ein Atheist. Aber er hat irgendwann gemerkt, hoppla, es gibt hier einen Anfang. Es ist nicht unendlich. Irgendwo ist Stopp. Als er dann nach Kalifornien gegangen ist, 1929, hat er das erste Mal durch dieses Teleskop gesehen von Hubble und hat gesehen, es gibt hier einen Anfang. Und ein brillanter Physiker wie Albert Einstein ist auch gläubig geworden, weil er gesehen hat, es muss einen Gott geben. Aber nur durch Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Nur durch Glauben können wir das erkennen. Psalm 19. Vers Verse 1 bis 6. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Die Schöpfung erzählt das Lob des Schöpfers. Alles lobt Gott, nur der Mensch nicht. Der ist zu stolz. Der ist sein eigener Herr. Der möchte so gerne das Zepter seines Lebens in der Hand halten. Er möchte nicht verantwortlich sein für sein Leben. Musst du dir mal vorstellen, du gehst zu einer Bank, bekommst 1 Million Kredit. Die Bank sagt keine Zinsen, du gibst es irgendwann zurück. Und nach einiger Zeit hast du das Gefühl, die Million gehört mir. Und ich kann damit machen, was ich will. Ja, baue ein Haus in Hamburg, gut 1 Million. Grundstück, Haus bauen, vielleicht denkst du dir, ein paar extra Zimmer noch dazu, die vermiete ich dann über Airbnb und dann mache ich das. Und dann kommt da Geld rein und du wirtschaftest und es gelingt dir und die Sachen klappen und aus der Million wird etwas mehr, weil du es gut gemacht hast und es gehört dir ja alles. Und irgendwann klopft die Bank an und sagt, ich möchte mein Geld zurück.
Ach nö,
das interessiert mich nicht. Dich gibt's gar nicht. Ich habe schon so lange nicht mehr an dich gedacht und auch nicht an das Geld. Ich hatte das Gefühl, es ist mein eigenes. Aber irgendwann klopft Gott und sagt, dein Leben gehört mir. Du bist mir verantwortlich. Und deswegen wird das immer weggradiert von allen. Sie versuchen Gott abzuschaffen, damit das schlechte Gewissen, das immer wieder in ihnen ist, Prediger 3, Vers 11, hat die Ewigkeit in den Menschen hineingesetzt. Auch in jeden Atheisten, in jedem Menschen ist das drinnen. Irgendwas klingt an. Es kommt der Tod. Ist dann wirklich alles vorbei? Oder bin ich jemanden verantwortlich? Sind wir jemanden verantwortlich? Ja, sind wir. Apostelgeschichte 17, da geht's dann weiter. Er sagt, er hat einen Mann auserwählt. Ihn hat er hingestellt. Und alle, die an ihn glauben, die ihn zum Herrn ihres Lebens gemacht haben, die sind aus dem Schneider, die sind durch, für die ist der Kredit bezahlt, da sind die Sünden vergeben. Der Glaube an diesen einen Mann, das ist unsere Hoffnung für alle Zeit und alle Ewigkeit. Und dieser Mann heißt Jesus Christus. Er war hier, hat für uns gelebt, ist für uns gestorben, hat ein Exempel statuiert und heute 2000 Jahre nach seiner Himmelfahrt wird immer noch, ob in Hamburg oder in Kalifornien oder in Australien, von ihm gepredigt, über ihn geredet und an ihn geglaubt und ihm nachgefolgt. Amen.